Wir werden dadurch, dass wir diese Rohstoffe so nicht mehr zu den alten Konditionen zur Verfügung haben, insgesamt ärmer. Und diese Armut kann man nicht durch politische Maßnahmen wieder aus der Welt schaffen.
Moin Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast der IHK Lüneburg-Wolfsburg.
Herzlich willkommen zu Moin Wirtschaft. Mein Name ist Andreas Kirschmann. Ich bin Präsident der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg und Unternehmer. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Wirtschaft und Politik über die Themen, die uns bewegen. Wir wollen die Dinge klar benennen und mit Experten über die wichtigen Fragen und Herausforderungen unserer Zeit diskutieren. Wir wollen Impulse und Denkanstöße geben, denn es ist viel zu tun, damit unsere Wirtschaft wieder erfolgreich sein kann. Heute ist Dienstag, der 31. März 2026. Auf dem Weg ins Büro hatte ich heute ein besonderes Erlebnis an der Tankstelle. Der Liter Diesel kostet inzwischen etwa 2,25 Euro. Das sind ca. 55 Cent mehr als noch vor dem Beginn des US-Angriffs auf den Iran. Das Gefühl, das einen beschleicht, ist so eine Mischung aus Machtlosigkeit und dem Gefühl, gerade übers Ohr gehauen worden zu sein. Die Krise trifft Deutschland in einer Phase schwacher Konjunktur, die zum Teil durch geopolitische Effekte ausgelöst wurde, aber deren weitere Gründe auch im Businessmodell Deutschland liegen. Wie ist die aktuelle Situation eigentlich einzuschätzen? Und was kann die Bundesregierung eigentlich tun, um der aktuellen Situation entgegenzuwirken? Darüber spreche ich heute mit Stefan Kotz, Ökonom und Leiter des Prognosezentrums im Kieler Institut für Weltwirtschaft. Lieber Herr Kotz, herzlich willkommen.
Ja, sehr gerne. Hallo.
Wenn wir uns die Lage mal anschauen, jetzt haben wir ein paar Wochen Iran-Krieg gesehen. Wir sehen, die Straße von Hormuz ist gesperrt. Es kommen nur noch ganz vereinzelt Tanker durch, die möglicherweise eine Maut gezahlt haben, aber keine Tanker, die nach Europa fahren. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation so grundsätzlich ein?
Das ist jetzt ganz allgemein gesprochen ein Angebotsschock für die Weltwirtschaft. Durch diesen Seeweg gehen ja in normalen Zeiten 20% der Ölversorgung und etwa gleich viel der Flüssiggasversorgung. Das fehlt jetzt erstmal, was das Öl angeht. Da ist zumindest die Internationale Energieagentur der Auffassung, dass man sogar einen erheblichen Teil davon jetzt ausgleichen kann durch mehr Produktion an anderer Stelle. Und auch dadurch, dass etwa Saudi-Arabien und Abu Dhabi ihre Pipelines nutzen können, um Öl außerhalb des Persischen Golfs zu verladen. Da sind es nicht die 20%, die man zum Nennwert nehmen muss, sondern etwas weniger als die Hälfte. Und beim Flüssiggas ist es aber so, da können wir kurzfristig nicht davon ausgehen, dass an anderer Stelle der Welt mehr produziert werden kann. Und das bedeutet für die Weltwirtschaft insgesamt alle Gasproduktion zusammengenommen, dass wir etwa 3,5% weniger von diesem Rohstoff zur Verfügung haben. Und mit dieser Verknappung müssen wir uns jetzt auseinandersetzen. Die Weltwirtschaft muss mit vorübergehend weniger von diesen Rohstoffen auskommen.
Nun haben wir in den Lieferketten das Thema, dass ja viele Produkte auch auf Erdöl basieren. Nehmen wir mal Dünger, nehmen wir Kunststoffteile. Wir haben eine globalisierte Welt mit globalisierten Lieferketten. Ich habe jetzt mal gehört, China hat noch für 100 Tage ungefähr Ölreserven. Die hatten relativ viel Öl aus Venezuela importiert. Das ist ausgefallen. Inzwischen gibt es aus dem Persischen Golf auch kein Öl mehr. Droht eigentlich eine Gefahr für die Lieferketten global?
Ja, klar. Also die Rohstoffe, über die wir sprechen, das gilt ja auch fürs Gas, sind nicht nur Energieträger, sondern auch Rohstoff für andere Produktion. Und auch Energie ist natürlich wichtig im Produktionsprozess. Nur ist es jetzt eben so, dass uns die höheren Preise gerade dabei helfen, zu entscheiden, wo setzen wir jetzt diesen Rohstoff noch ein und wo können wir am ehesten darauf verzichten. Das ist keine angenehme Entscheidung, die man da treffen muss, aber die Preise sind die beste Richtschnur, nach dem man sich eben orientieren kann. Und deshalb wäre es jetzt eben auch verfehlt zu glauben, wir könnten das Problem lösen, indem wir die Preise irgendwie wieder politisch nach unten schleusen. Das ändert an der Verknappungssituation nichts. Und wir sind alle keine Hellseher, deshalb kann keiner derzeit sagen, wie lange diese Lieferstörungen noch andauern. Wir orientieren uns ja, wenn wir im Prognosegeschäft unterwegs sind, an dem, was an den Terminmärkten eingepreist wird. Und da sehen wir eben, dass bis weit ins nächste Jahr hinein die Preise für beide Rohstoffe deutlich höher liegen als eben noch vor Ausbruch des Krieges. Das heißt, die Weltwirtschaft wird in beiden Jahren deutlich belastet.
Sie sehen den hohen Preis als regulativ für den optimalen Ressourceneinsatz und im Prinzip als Faktor, der dazu führt, dass der Verbrauch, sagen wir mal, dem Angebot angepasst wird, damit es nicht zu extremen Knappheitssituationen kommt und wir zum Beispiel irgendwie wieder einen autofreien Sonntag oder sowas machen müssen.
Exakt. Genau darum geht es. Es geht jetzt darum, intelligent mit dieser Misere umzugehen. Und immer dann, wenn wir den Preismechanismus ausschalten, bräuchten wir ja irgendwelche anderen Mechanismen, um weniger zu verbrauchen. Dass wir insgesamt weniger verbrauchen müssen als Weltwirtschaft, ist klar. Und jedes andere Mittel, was wir einsetzen, wird auf die eine oder andere Weise dazu führen, dass es zur Rationierung kommen müsste. Dass also irgendwelche politischen Instanzen dann entscheiden, wer darf noch zugreifen auf die Rohstoffe und wer nicht. Und das beste Mittel, um Tankstellenschließungen zu vermeiden oder auch lange Schlangen vor den Tankstellen zu vermeiden, ist eben die Preise, das regeln zu lassen. Das ist unangenehm, das verstehe ich auch. Die Botschaft hört niemand gerne, aber alle anderen Wege, um mit dem Problem umzugehen, würden noch viel größere Nachteile haben.
Das ist natürlich eine Erklärung, die volkswirtschaftlich nachvollziehbar ist und die auch jetzt, wir sind ja beide Ökonomen, im Sinne der, sagen wir mal, rationalen Betrachtung zutreffend ist. Nun stelle ich mir gerade mal jemanden vor, der jeden Tag zur Arbeit fährt, ein mittleres oder ein kleines Einkommen hat, der mit einem vielleicht 50, 60 Kilometer eine Richtung fährt, übers Jahr Mehrkosten von 2000 Euro hat vielleicht mehr, je nachdem, ob er einen Diesel fährt oder einen Benziner. Und für den irgendwie, sagen wir mal, 150 Euro mehr im Monat für Kraftstoff schwer abbildbar sind. So, das heißt, bei diesen Haushalten geht es ja dann direkt auf den Konsum. Das heißt, die Leute müssen versuchen, das an anderer Stelle einzusparen, wenn sie es überhaupt können. Vielleicht können sie ihre Miete nicht mehr bezahlen oder müssen bei Lebensmitteln sparen oder können nicht in Urlaub fahren. Das heißt, der gesellschaftliche Druck auf diesem Thema steigt natürlich. Und mich als Konsumgüterhersteller betrifft das natürlich auch, weil die Leute, die das Geld nicht mehr zur Verfügung haben, natürlich auch keine neuen Küchengeräte kaufen können. Wie schätzen Sie das ein?
Nun, wir werden dadurch, dass wir diese Rohstoffe so nicht mehr zu den alten Konditionen zur Verfügung haben, insgesamt ärmer. Das ist nun mal so. Und diese Armut kann man nicht durch politische Maßnahmen wieder aus der Welt schaffen. Es ist mir hier auch noch ein anderer Aspekt wichtig, und zwar, dass wir die Folgen bedenken und aus den Lehren der 2022er Jahre oder der Energiekrise 2022 folgende die richtigen Lehren ziehen. Wir haben damals ringsum in der Europäischen Union gesehen, dass auf die steigenden Energiepreise die Regierungen reagiert haben, indem sie Tankrabatte gewährt haben, also Steuern gesenkt haben auf Kraftstoffe, irgendwelche Subventionen bezahlt haben. Und das hat in der Summe dazu geführt, dass aus der Europäischen Union ein zusätzlicher Nachfrageschub jetzt kam. Dadurch, dass jetzt die Nachfrage subventioniert wurde oder weniger belastet wurde, kam jetzt mehr Nachfrage aus Europa, insbesondere auf die weltweiten LNG-Märkte. Und das treibt dann wiederum die Preise am Weltmarkt hoch. Dann zahlt man zwar weniger Steuern auf den Liter Benzin, aber das Rohöl selber wird dadurch nochmal am Weltmarkt angeheizt. Und am Ende des Tages unterstützen wir dann eben weniger die lokalen Verbraucher, sondern die Produzenten in Übersee. Und das kann ja nicht Sinn der Wirtschaftspolitik sein. Deshalb müssen wir mit diesen Kraftstoffen jetzt sparsamer umgehen. Und wenn man sozialpolitisch den Prozess flankieren möchte, dann idealerweise, indem man zum ersten Mal was jetzt Grundsicherung heißt, dass man das zeitnäher anhebt. Das ist ja möglich, dass man sagt, okay, die allgemeinen Lebenskosten sind jetzt stärker gestiegen, als das noch vor Kriegsausbruch absehbar war. Deshalb wird das jetzt schneller angepasst. Man könnte sich auch vorstellen, dass man den unteren Einkommensgruppen dort Transfers zukommen lässt. Aber die dürfen dann nicht daran gebunden sein, dass man Energie verbraucht, sondern das sollten dann frei verfügbare Transfers sein und so dosiert wie möglich, also so zielgenau wie möglich auf die unteren Einkommensgruppen konzentriert werden, bei denen es dann tatsächlich darum geht, dass die Einkommen für den Lebensunterhalt nicht mehr reichen. Alles darüber hinaus wird man dann auf dem einen oder anderen Wege doch wieder durch andere Steuern bezahlen müssen. Und dann haben wir nur einen riesigen Verschiebebahnhof hier organisiert, der viel Bürokratie mit sich bringt, zusätzliche Kosten mit sich bringt und am Ende nur dazu führt, dass der Umgang mit dem Problem teurer wird, als er ohnehin schon ist.
Das Wirtschaftsalphabet.
Heute im Wirtschaftsalphabet geht es um den Buchstaben M für Multiplikatoreffekt.
Der Multiplikatoreffekt beschreibt, dass eine einmalige Ausgabe in der Wirtschaft eine Kettenreaktion auslöst. Wenn irgendwo Geld ausgegeben wird, bleibt es nicht bei dieser einen Ausgabe, sondern setzt eine Reihe weiterer Ausgaben in Gang. Gibt zum Beispiel ein Unternehmen Geld für eine Investition aus, etwa für eine neue Fabrik, entstehen dadurch Arbeitsplätze. Die Menschen verdienen Geld und geben einen Teil davon wieder aus, zum Beispiel für Essen, Kleidung oder Miete. Dieses Geld landet bei anderen Unternehmen und Beschäftigten, die es wiederum weiter ausgeben. So wandert das Geld durch die Wirtschaft. Der Begriff Multiplikator bedeutet dabei, dass sich die ursprüngliche Ausgabe vervielfacht. Aus einer Investition entsteht insgesamt mehr Einkommen, als am Anfang eingesetzt wurde. Wenn zum Beispiel 1 Milliarde Euro investiert wird und daraus 3 Milliarden Euro Einkommen entstehen, spricht man von einem Multiplikator von 3. Wie stark dieser Effekt ist, hängt davon ab, wie viel Geld die Menschen ausgeben. Je mehr konsumiert und je weniger gespart wird, desto größer ist die Wirkung. Der Effekt tritt auch bei staatlichen Ausgaben oder Exporten auf und hilft zu erklären, wie wirtschaftliches Wachstum entsteht. Der Negativmultiplikator beschreibt das Gegenteil. Wenn Ausgaben sinken, entsteht ebenfalls eine Kettenreaktion, aber nach unten. Weniger Investitionen oder Einkommen führen dazu, dass weniger ausgegeben wird, wodurch weitere Einkommen wegfallen. So verstärkt sich der wirtschaftliche Rückgang. Auch hier kann eine einmalige Kürzung insgesamt zu einem deutlich größeren Einkommensverlust führen und erklärt, warum sich Krisen wie zum Beispiel die Energiekrise oft selbst verstärken.
Wir hatten ja Carsten Linnemann in der DIHK-Vollversammlung vor 2 Wochen, CDU-Generalsekretär. Wir haben da ganz klar adressiert, dass man das Thema irgendwie ran muss. Ja, also der DIHK fordert die Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß. Aus meiner Sicht ist es schon wichtig, dass wir in bestimmten Einkommensklassen und gerade bei den Pendlern die Energiepreise irgendwie runterkriegen, auch beim Heizen vielleicht, jedenfalls um einen gewissen Effekt. Diese wirklich, sagen wir mal, sehr fein gesteuerte, gezielte Entlastung bestimmter Gruppen ist, glaube ich, wichtig, um auch Stabilität zu halten. Das ist ein wichtiger Punkt, gerade in dieser Phase, wo viele, viele Menschen unzufrieden sind mit dem, was die Politik in Anführungsstrichen liefert und mit der Situation. Also könnte das, was halten Sie von der Pendlerpauschale? Ist das ein Thema, an das man ran kann?
Ja, von wegen gezielt. Also wenn wir jetzt beispielsweise die Stromsteuer senken, würden ja alle eine niedrigere Stromsteuer bezahlen. Sie ebenso wie ich. Wir beide freuen uns auch nicht über die höheren Energiepreise, aber es wirft uns wirtschaftlich nicht aus der Bahn. Also das ist offenbar keine gezielte Maßnahme. Bei der Pendlerpauschale ist man sicherlich näher dran, weil man davon ausgehen kann, dass nur die Leute dann das Auto benutzen, die es auch tatsächlich für ihren Lebensunterhalt ja brauchen, für ihre Erwerbstätigkeit brauchen. Das ist sicherlich eine gezieltere Maßnahme, als allgemein jetzt beispielsweise die Energiesteuer auf Treibstoffe zu senken. Trotzdem ist jetzt unangenehm, aber das ist mein Privileg gegenüber Herrn Linnemann. Wir müssen nicht gewählt werden. Wir können auch Dinge, oder besser gesagt, wir werden ja dafür bezahlt, dass wir keine Rücksicht darauf nehmen, ob das, was wir empfehlen, populär ist oder nicht, sondern dass wir die Öffentlichkeit versuchen, darüber aufzuklären, was die Konsequenzen sind. Und das Preissignal hat nun mal den großen Vorteil, dass jetzt ganz dezentral sich alle Leute überlegen können, wie kann ich jetzt am besten mit diesem Problem umgehen? Kann ich Fahrgemeinschaften bilden? Kann ich auf den ÖPNV umsteigen? Was auch immer. Ich weiß, dass das in vielen ländlichen Bereichen überhaupt keine Option ist. Ich wollte damit nur deutlich machen, das, was man an lokaler Stelle an Reaktionen möglich machen kann, kann niemand an zentraler Stelle wissen. Und der große Vorteil des Preismechanismus ist eben, dass er genau diese Information anzapfen kann. Und dort, wo es dann tatsächlich zu Härten kommt, wo Menschen nicht mehr ihren Lebensunterhalt bestreiten können, da ist dann tatsächlich der Sozialstaat gefordert, aber auch nur da. Um nochmal eine Zahl in den Raum zu stellen, nach den Annahmen, die wir jetzt für das Frühjahrsgutachten unterstellt haben, mit Blick auf die Energiepreisentwicklung an den Weltmärkten, wird die Nettoenergieimportrechnung Deutschlands ungefähr 50 Milliarden Euro höher ausfallen in beiden Jahren zusammengenommen, als das sonst der Fall wäre. Das heißt, das sind 50 Milliarden Euro an Einkommen, die das Land insgesamt nicht mehr zur Verfügung hat. Wir haben vorhin schon über die auch Lieferkettenrisiken gesprochen. Wir haben hier einen Rohstoff weniger zur Verfügung. Das ist ein Rohstoff, mit dem wir weltwirtschaftlich disponieren, mit dem wir produzieren. Das heißt, die Weltwirtschaft kann jetzt aufgrund dieses sogenannten Angebotsschockes, wie wir das nennen, insgesamt weniger Leistung auf die Straße bringen, als es sonst der Fall wäre. Und wenn der Staat jetzt gegen diesen negativen Angebotsschock die Nachfrage wieder ausweitet, sich dagegen stemmt, dann hat das zusätzliche inflationäre Effekte. Und die sind für die unteren Einkommensgruppen besonders gefährlich, weil sie typischerweise diejenigen sind, die als Letzte ihre Einkommensposition daran anpassen können. Das heißt, wir würden gerade denjenigen, denen wir ja helfen wollen, und die guten Absichten will ich niemandem absprechen, aber gerade denjenigen, die wir helfen wollen, dann tatsächlich einen Bärendienst erweisen. Auch da haben wir in jüngerer Zeit eklatante Erfahrungen gemacht. Denken Sie mal zurück an die Phase nach der Pandemie. In der Pandemie ist der Staat, das war ja auch eine Unterbrechung von Produktionsmöglichkeiten, Einkommen aus produktiver Aktivität ist nicht mehr erzielt worden. Dafür hat der Staat es praktisch 1:1 ersetzt durch staatliche Transfers. Das waren Phantomeinkommen, wenn man so will. Also Einkommen, die der Staat ausgereicht hat, denen aber gar keine Produktion gegenüberstand. Und das hat natürlich unmittelbar nach der Pandemie stark inflationär gewirkt. Bereits 2021 ging es los, dass sich dieser enorme Kaufkraftüberhang dann entladen hat und die Preise getrieben hat, dass dann noch 2022 die Energiepreisanstiege obendrauf kommen, die das Ganze akzentuiert haben, haben es dann nur verschlimmert. Aber wir haben dort bereits diesen inflationären Druck selber erzeugt, noch längst bevor überhaupt der erste Schuss in der Ukraine gefallen war. Und das müssen wir eben mitbedenken, dass ein sich stemmen gegen eine solche, sage ich mal, erzwungene Drosselung der Produktion am Ende nicht durch Nachfragepolitik aus der Welt geschafft werden kann.
Na gut, ich meine, die Bundesregierung steht schon vor der Wahl, ein bisschen vor der Wahl zu sagen, weil es beide Handlungsalternativen haben ja Kosten. Also wenn sie jetzt nichts machen, dann vertrauen wir auf den Marktmechanismus und sagen, okay, wir müssen jetzt sehen, dass wir die Ressourcen sinnvoll allokieren sozusagen in den Unternehmen, dass sich die Wirtschaft quasi neu sortiert. Das hat Effekte auf das Wachstum, auf die Steuereinnahmen natürlich auch und auf die zukünftigen Haushalte. Wenn wir mal die aktuelle Situation sehen mit dem Schuldenpaket, das haben wir ja in einer der Folgen vorher mal gemeinsam auch besprochen, den Kapitaldienst, der ansteht, und die langfristige Prognose, dann droht da ja sowieso schon ein Riesenloch. Also das heißt, wenn wir es jetzt so laufen lassen, was passiert dann? Und wenn man auf der einen Seite dosiert eingreift, kann man es vielleicht zu einem gewissen Prozentsatz abfedern, hat aber dafür auch wieder vielleicht eine etwas bessere wirtschaftliche Entwicklung und doch höhere Einnahmen, als wenn man nicht handelt. Wie ist denn das zu bewerten im Vergleich?
Also das Hauptproblem, weshalb auch diese Löcher am Horizont aufscheinen, liegt ja an dem Umstand, dass wir praktisch nicht mehr wachsen. Also jetzt im Frühjahrsgutachten zeigen wir ja, dass die deutsche Wirtschaft auf dem Weg zum Nullwachstum ist. Also in 2030 schätzen wir die Wachstumskräfte hierzulande auf 0,0 ein. Das heißt, da operieren wir bei einer Produktionskapazität, die nicht weiter wächst. Und das hat jetzt keine konjunkturellen Ursachen, sondern strukturelle Ursachen. Viel auch mit der Demografie zu tun. alles das, worauf jetzt dringend durch standortstärkende Reformen reagiert werden müsste. Die konjunkturelle Situation jetzt in 26 und 27, die ist dafür nicht verantwortlich. Im Gegenteil, dadurch, dass wir ja schon eine sehr expansive Finanzpolitik haben, die Defizite werden ja größer in den Staatshaushalten und sind übrigens in der Größenordnung überhaupt nicht durchzuhalten. Das heißt, der Staat schiebt ja schon sehr stark an und das wird dazu führen, nach unserer aktuellen Einschätzung, die alle fünf Institute teilen, dass wir bereits Ende des kommenden Jahres wieder bei einer Normalauslastung angekommen sind, obwohl wir ja diesen energiepreisschockbedingten Dämpfer für die Konjunktur, der ist ja nicht ohne, bereits berücksichtigt haben. Also obwohl wir schon diesen kräftigen konjunkturellen Dämpfer jetzt haben, sind wir dann auf Sicht von 2 Jahren schon wieder bei der Normalauslastung. Und dann sollten wir auch nicht darüber hinausschießen, weil das dann wieder neue stabilitätspolitische Probleme schafft. Wir müssen uns darum kümmern, dass das, was wir bei Normalauslastung leisten können, dass dort die Bremsen rausgenommen werden, die wir noch überall haben. Und durch konjunkturelles Anfeuern löst man überhaupt gar kein Problem, sondern im Gegenteil läuft man dann viel eher Gefahr, dass inflationäre Prozesse in Gang kommen. Dass wir jetzt einen Preisschub haben durch die höheren Energiepreise, nicht nur unmittelbar jetzt bei Benzin, Diesel und so weiter, und beim Gas für die Verbraucher in den Haushalten, sondern auch höhere Preise nach und nach für alle übrigen Konsumgüter, in deren Produktion ja auch Energie eingeht. Das sind die unmittelbaren Folgen der verknappten Energieverfügbarkeit. Das wird sich von ganz alleine wieder bereinigen, sobald die Lieferungen aus dem Persischen Golf wieder erfolgen können. Wird nicht über Nacht gehen. Selbst wenn jetzt ab morgen schon die Tanker wieder da durchfahren könnten, wird es eine Weile dauern, bis sich das alles wieder eingerenkt hat. Aber das für sich genommen ist ja in dem Sinne nicht inflationär. Wir sehen das jetzt zwar an den Inflationsraten, die werden jetzt höher ausgewiesen, weil das Preisniveau steigt. Das reagiert auf die höheren Energiepreise. Aber es würde genauso reagieren, wenn die Energiepreise dann wieder fallen. Das ist also für sich genommen noch nichts, wo die Wirtschaftspolitik nervös werden müsste. Es wird erst dann problematisch, wenn sich dann tatsächlich Effekte einstellen, dass die Menschen insgesamt für die weitere Zukunft höhere Inflationsraten erwarten und die dann in etwa Lohnabschlüssen einfließen und sich dann nach und nach die Inflationsrate über längere Zeit von der 2%-Marke entfernt. Das ist dann tatsächlich problematisch. Und da sollte der Staat kein, ist jetzt ein vielleicht nicht so geglücktes Wortspiel, aber kein zusätzliches Öl ins Feuer gießen.
Ich meine, nun sehen wir in den Konsumgütermärkten eine relativ schwache Nachfrage aktuell. Das heißt also, die Haushalte sparen sowieso schon, auch schon vor dem Iran-Problem. Ich sehe jetzt auch bei Handelsunternehmen Stellenabbau, ich sehe Kunden, die Insolvenz anmelden. Also wir merken, die Wirtschaft geht zurück. Das heißt, wenn wir jetzt, wie ist die Wahrscheinlichkeit eines sogenannten Negativmultiplikators, der zu immer weniger Nachfrage und weniger Beschäftigung führt und dann zu höheren Transferzahlungen des Staates an Menschen, die quasi nicht mehr produktiv sind, sondern die freigesetzt sind? Das ist ja auch ein Faktor, den wir berücksichtigen müssen. Haben Sie das mal gerechnet?
Ja, also der Konsum ist jetzt bis zuletzt, also damit meine ich bis zur Zeit vor dem Kriegsausbruch am Persischen Golf, war nicht das Problem der Konjunktur, sondern war eher eine Stütze der Konjunktur. Also die Konsumausgaben der privaten Haushalte haben sich in den Quartalen davor allmählich wieder berappelt. Das ist auch jetzt nicht spektakulär gewesen, aber das war jetzt nicht das Sorgenkind der wirtschaftlichen Entwicklung hierzulande. Sondern das, was tatsächlich uns weiterhin große Sorgen machen muss, das ist die ausgesprochen schwache Investitionstätigkeit der privaten Unternehmen. Da kommt nicht viel. Also wir haben jetzt rein technisch betrachtet so etwas wie eine Erholungsphase gehabt oder hätten sie jetzt stärker ausgeprägt gehabt ohne diesen energiepreisbedingten Dämpfer. Darunter liegend ist auch immer noch eine Erholungsphase angelegt in den aktuellen Prognosen. Aber in früheren Erholungszeiten hätte dann eben die Investitionstätigkeit auch wieder Lebenszeichen von sich gegeben, wäre dann allmählich angesprungen. Und davon sehen wir derzeit sehr wenig. Es ist ein sehr untypischer ja, Aufschwung, den Begriff möchte man jetzt für das erste Halbjahr sicher nicht in den Blick nehmen, aber sagen wir mal für die zwei Jahre, 26, 27, denken wir uns mal jetzt den Dämpfer durch die Energiekrise weg, dann sind wir zwar schon in so etwas wie einer zaghaften Aufschwungphase, so möchte ich mal sagen, rein technisch gesprochen, aber es ist völlig untypisch vom Muster her, denn in der Regel waren das dann kräftige Exporte, die die deutsche Wirtschaft angeschoben haben und im Geleitzug damit die Investitionstätigkeit der Privatwirtschaft. Und beides sehen wir derzeit eben nicht. Wir haben weiterhin massive Wettbewerbsfähigkeitsprobleme in der Außenwirtschaft. Und das, was hier tatsächlich treibt, das sind binnenwirtschaftliche Kräfte, die maßgeblich vom Staat ausgehen. Auch von seiner Beschaffung von Ausrüstungsgütern für die, insbesondere für die Verteidigung. Auch was seine Bauinvestitionen des Staates und Ähnliches. Da sind dann auch viele, das wird dann verbucht als Staatskonsum, aber die ganzen Planungsprozesse für Infrastruktur und so weiter, das erhöht dann auch noch den staatlichen Konsum. Und das schiebt dann maßgeblich an, zusammen dann auch mit dem privaten Konsum. Das wird jetzt für zwei, drei Quartale bei den privaten Konsumausgaben deutlich gedämpft, dadurch, dass eben Kaufkraftverluste hingenommen werden müssen. Aber das ist ein echter Kaufkraftverlust. Das ist nichts Eingebildetes oder so, was der Staat wieder aus der Welt schaffen könnte. Er müsste sonst ja noch stärker in die Defizite gehen. Und das muss allen klar sein. Die Defizite von heute, die wir für den Ausgleich oder die wir für zusätzliche konsumtive oder verteidigungspolitische Zwecke des Staates ausgeben, sind die Steuern von morgen. Und wir haben im Gutachten nochmal eine Projektion aktualisiert, wie das derzeitige Defizitgebaren wirkt, wenn der Staat all das ausschöpfen würde, was er sich durch die Grundgesetzänderung im vergangenen Jahr ermöglicht hat. Dann sind wir Mitte der kommenden Dekade zu einem Punkt gekommen, wo die gesamten dann noch möglichen strukturellen Haushaltsdefizite nur für die Zinsausgaben des Staates eingesetzt werden müssen. Das heißt, dann gibt es null Handlungsspielraum mehr, was die strukturellen Defizite angeht. Nur noch den konjunkturellen, das ist klar, aber strukturell ist dann nichts mehr.
Das heißt, wir kommen dann in eine Situation, in der viele Kommunen heute schon sind,
ja,
dass das ganze Geld ausgegeben worden oder schon ausgegeben ist im Jahr, bevor die sich das erste Mal treffen.
Im Grunde ist es dann so, und dann können Sie sicher sein, sind immer die Investitionen das Erste, was dann gestrichen wird, weil man das am ehesten dann erstmal meint, einsparen zu können. Ja. Und deshalb ja auch unser Plädoyer, das wird auch von den Instituten in ihrer Gesamtheit getragen, möglichst die Infrastrukturen ganz herausnehmen aus dem staatlichen Sektor, sondern in eigenständige Investitionsgesellschaften, die die Infrastrukturen über Nutzerentgelte finanzieren, sodass wir eben nicht immer wieder erleben müssen, dass dann, wenn es eng wird im Staatshaushalt, dann doch am Ende des Tages bei den Investitionen der Rotstift angesetzt wird.
Also mit den 2x500 Milliarden für Verteidigung und Infrastruktur sind wir natürlich auch am Anschlag, was zusätzliche Schulden angeht und natürlich auch, was die Kapitaldienste angeht.
Ja, auch die Verteidigung. Also Verteidigung ist nun wirklich eine klassische konsumtive Ausgabe des Staates. Die ist notwendig, ist nicht alles, was konsumtiv ist, ist schlecht. Im Gegenteil, es werden auch Dinge als konsumtiv verbucht, die eigentlich investiven Charakter haben, wie etwa die Bildungsausgaben, die sind ganz klar langfristig sehr nützlich, zumindest was vor allen Dingen dort, wo der Staat eine Aufgabe hätte, nämlich im Bereich der Grundschulen und der weiterführenden Schulen, aber nicht so sehr im Hochschulbereich. Das könnte man auch über Nutzerentgelte viel besser finanzieren. Aber die Verteidigungsausgaben sollten natürlich nach und nach wieder in den normalen Haushalt zurückgeführt werden, nicht von dieser Bereichsausnahme abgeschirmt werden. Auch das haben die Institute jetzt wiederholt empfohlen, auch nochmal bekräftigt, jetzt im Frühjahrsgutachten. Unser Vorschlag ist, ab sofort jedes Jahr die Bereichsausnahme um 0,5 Prozentpunkt heraufzusetzen, sodass die laufenden Verteidigungsausgaben wieder unter die normale Schuldenregel des Haushalts, so muss man sagen, fallen und damit nicht dort so eine offene Flanke bleibt.
Ja. Ich meine, höhere Steuern führen immer dazu, dass wir auch Arbeit noch teurer machen. Also wir haben ja auch zum Beispiel gestern die Kommission zum Thema Krankenversicherung, Gesundheitswesen gehört. Auch da haben wir ja strukturelle Defizite, die erheblich sind. Wir sind allerdings bei den Arbeitskosten in Deutschland auch schon auf einem Niveau und bei den Steuern, was natürlich auch nicht mehr zu steigern ist, weil wir dann völlig die Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Und das ist also sozusagen eine Multiklemme, in der die Bundesregierung aktuell steckt. Als man die Schulden aufgenommen hat, ist man davon ausgegangen, dass die Wirtschaft irgendwann wieder anspringt, dass man den Motor deutsche Exportwirtschaft anwerfen kann. Das hat nicht so richtig geklappt bisher. Der Herbst der Reform hat nicht ganz gezündet. Jetzt kommt der Sommer der Reform. Mal gucken, was da so geht. Aber Fakt ist, diese Initialzündung, wenn die nicht kommt und wenn wir nicht wieder Wachstumszahlen schreiben, dann werden wir natürlich das Problem noch in verschärfterer Form sehen. Dazu das Thema Energie aktuell eine wirklich schwierige Lage. Nun hat man ja versucht, über eine Gesetzesänderung das Thema Preiserhöhung an den Tankstellen anzugehen. Jetzt dürfen die nur noch einmal am Tag die Preise erhöhen, mittags um 12. Ich habe mir das gestern mal unter spieltheoretischen Aspekten angeguckt. Was sagen Sie denn dazu? Bringt das was oder ändert das was?
Das ist in meinen Augen wesentlich eine Symbolpolitik. Ich vermute auch, dass in dem Moment, wo die Energiepreiskrise ausgestanden ist, diese Regulierung auch nicht wieder zurückgenommen wird. Das heißt, wir wandern dann mit mehr Regulierungen weiter durchs Gelände. Wir haben in Deutschland gesehen, dass tatsächlich die Energiepreise bei den Tankstellen, also Benzin, Diesel, schneller reagiert haben als in anderen Ländern. Aber dieser Vorsprung, wenn man so will, ist mittlerweile auch schon wieder zusammengeschmolzen. Natürlich sucht die Politik jetzt einen Schuldigen. Da stehen dann sofort immer die Mineralölkonzerne am Pranger, dass beispielsweise Dieselpreise viel stärker reagieren als Benzinpreise. Ist nicht weiter verwunderlich, weil die Nachfrage nach Diesel, dadurch, dass wir das eben insbesondere im Transportgewerbe brauchen, für viele andere Zwecke brauchen, unmittelbar von der Wirtschaft eingesetzt wird, wo es kurzfristig nicht ersetzbar ist. Das ist ganz normal. Das zeigt nicht nur, dass der Markt dort genau das tut, was er soll. Wir sind auch tendenziell Dieselimporteur. Beim Benzin sieht es anders aus. Also es sind einfach die Knappheitsverhältnisse andere. Und diese Regulierung, die man da jetzt eingezogen hat, man hat sich da ja am österreichischen Modell orientiert. Da ist auch nicht ganz klar, ob das überhaupt etwas gebracht hat. Das Kartellamt beißt sich schon seit geraumer Zeit die Zähne daran aus, den Mineralölkonzernen nachzuweisen, dass sie ihre Marktmacht missbräuchlich einsetzen. Das ist eben auch nicht ganz einfach. Wir haben es mit einem völlig homogenen Gut zu tun. Das ist ihnen in der Regel ja ganz egal, bei welcher Marke sie tanken. Sie sehen in großen Lettern die Preise, also transparenter könnte der Markt kaum sein. Und da jetzt so eine Restriktion einzuziehen, halte ich für ziemlich überflüssig. Auch unter dem Aspekt, dass es natürlich auch das zeitliche Profil im Tagesverlauf ja auch dazu dient, die Nachfrage zu verteilen. Jeder wusste, dass es abends so zwischen, was weiß ich, 6 bis 8 Uhr in der Regel günstiger war zu tanken als morgens zwischen 6 und 8 Uhr. Darauf kann sich ja jeder einstellen und dementsprechend sein Tankverhalten auch anpassen. Das wird jetzt erstmal wieder zerpflügt durch eine solche Regelung. Das wird insgesamt an dem Problem, dass wir höhere Beschaffungspreise haben, die sich in den Endverbraucherpreisen niederspiegeln, überhaupt nichts ändern. Bestenfalls könnte man jetzt fast schon sarkastisch sagen, sobald man sich an solchen Symbolmaßnahmen abarbeitet, lenkt man vielleicht ab von anderen Maßnahmen, die noch unsinniger wären, wie etwa Tankrabatte oder so etwas.
Aber warum müssen wir denn zum Beispiel in Deutschland höhere Energiesteuern haben als in anderen europäischen Ländern? Also ich meine, diese Grundidee, eine Industrienation mit sehr hohen Energiepreisen zu betreiben, kann ja auch nur begrenzt oder gar nicht funktionieren. Warum sind wir auf diesem Niveau unterwegs? Ich meine, könnte man nicht zumindest sagen, wir gehen jetzt auf den Level zurück, auf dem auch die anderen Europäer sind, um einheitliche Bedingungen zu schaffen, auch im Wettbewerb deutscher Unternehmen zu europäischen Unternehmen?
Das ist eine absolut berechtigte Frage. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir in der Energiepolitik unterscheiden, geht es um kurzfristige Maßnahmen in Reaktion auf den Preisanstieg? Oder geht es generell um die Ausrichtung unserer Energiepolitik? Und in dem zweiten Feld, da haben wir meines Erachtens erhebliche Handlungsbedarfe. Energie ist hierzulande zu teuer. Das hat sehr viel auch mit der sogenannten Energiewende zu tun, dass wir tatsächlich anstreben, praktisch als einziges Industrieland der Welt uns perspektivisch nur mit Wind- und Sonnenenergie versorgen zu wollen. Das wird sehr teuer werden aufgrund der Schwankungsanfälligkeit und der damit zusammenhängenden Konsequenzen. Also man braucht Reservekapazitäten, Speicherkapazitäten, massiven Netzumbau und dergleichen mehr. Das verteuert einen wichtigen universellen Produktionsfaktor, nämlich Energie. Gleichzeitig haben wir relativ hohe Steuern in bestimmten Bereichen, weil gesagt wird, okay, wir wollen insgesamt den Energieverbrauch senken. Wir haben ein sogenanntes Energieeffizienzgesetz, was Vorschriften macht, bis auf welches Niveau der Endenergieverbrauch hierzulande gesenkt werden soll. Da gibt es zwei Landmarken, eine ist 2030, eine andere 2045, wo bis auf die Megawattstunde genau festgestellt wird, wie hoch der Energieverbrauch hierzulande noch sein soll. Wir werden diese Größen nicht erreichen, die sind unrealistisch. Das zeigt aber diese ganze Energiepolitik, und dazu tragen dann natürlich auch die hohen Energiesteuern bei, sollen bewirken, dass hierzulande der Energieverbrauch sinkt. Aber das kann meines Erachtens kein sinnvolles wirtschaftspolitisches Ziel sein, denn Energie ist ein produzierbarer Produktionsfaktor. Das ist eine Vorleistung, die durch eine politische Vorgabe zu begrenzen, zahlt auf kein wirtschaftspolitisches Ziel ein, was nicht durch andere Maßnahmen viel besser erreichbar wäre. Das gilt auch für die Emissionsziele bei Treibhausgasen.
Ja, ich meine, auch das hat ja auf einer Fehlannahme basiert. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren waren wir zum Frühstück in der Landesvertretung mit Parlamentariern. Da hat einer gesagt, also Sprecher einer der damaligen Regierungsparteien, der Kanzler sagt, wir stehen vor einem Wirtschaftswunder. Mhm. Wegen dem Klimawandel und der Umstellung der deutschen Wirtschaft auf Nachhaltigkeit. Das hat ja nicht stattgefunden. Also wir sind
vorangegangen. Keine Überraschung übrigens.
Wir sind vorangegangen in vielen Bereichen. Ja, wir hatten auch in vielen Bereichen die Nase vorn. Inzwischen werden auch Windräder aus China geliefert und auch Solarpanel. Das sind alles Themen, wo wir mal stark waren. Also wir hatten es eigentlich ganz gut im Griff. Aber dann sind hier die Windradhersteller pleite gegangen. Das muss man sich mal vorstellen in so einer Phase. Das kann man sich eigentlich kaum erklären.
Doch, das kann man sich erklären. Und zwar haben wir in der Europäischen Union und damals auch in Nordamerika aller Welt gesagt, wir werden ab sofort massive Subventionen ausreichen für die Installation von Solarpanelen und Windkraftanlagen. So, und wenn man eine industriepolitisch orientierte Führung in China hat, dann war das geradezu eine Einladung, ihre industriepolitischen Eingriffe daraufhin auszurichten. Da kommt plötzlich eine Nachfragegarantie aus den beiden wichtigsten westlichen Wirtschaftsräumen. Und demzufolge haben die Produktionskapazitäten für diese entsprechenden Anlagen eben hochgefahren. Denn die sind am Ende des Tages ja auch in dem Sinne keine Hightech, sondern das war ja dann weitestgehend auch entwickelt. Die Deutschen haben sozusagen die Lernkurve für die übrige Welt weit durchschritten. Und als das dann ziemlich ausgereift war, ist dann die Technik von anderen übernommen worden, die es aus vielerlei Gründen günstiger produzieren können. Nicht zuletzt auch deshalb, weil beispielsweise Solarpaneele eben auch eine sehr energieintensive Produktion sind. Und da spielt es dann eben eine Rolle, ob man das in einem Land produzieren soll, wo Energie teuer ist, oder in einem Land, wo es billig ist. Und dann ist das eben nach China abgewandert. Also das kann niemanden wundern. Und unabhängig davon, selbst wenn wir die Produktion von Windkraftanlagen und Solarpanelen und alles, was damit zusammenhängt, im Lande gehalten hätten, wäre es kein Wachstumsschub für die deutsche Wirtschaft gewesen. Weil wir hätten dann unsere Produktion zwar umgestellt, wir hätten dann aber am Ende des Tages bestenfalls noch genauso viel Energie produziert wie vorher, nur eben anders, hätten dann mit das Ziel der Emissionsreduktion zwar erreicht oder beziehungsweise dem Ziel dann zugearbeitet, aber das wäre eben nicht mit zusätzlicher Wirtschaftsleistung verbunden gewesen. Und das war von Anfang an klar. Wir haben das auch von Anfang an gesagt. Viele wollten das nicht wahrhaben, sondern meinten tatsächlich, ja, wenn viel investiert wird, dann muss doch auch ein Wirtschaftsraum stärker wachsen. Das ist aber ein Trugschluss, denn die Investitionen, um die es hier ging bei der Energiewende, das sind Investitionen, die den Kapitalstock umbauen und nicht solche, die den Kapitalstock aufbauen. Und Wachstum ist eben nur mit Investitionen verbunden, bei denen Letzteres gilt.
Aber nochmal eine Frage, kommen wir nochmal zurück auf die Energiesteuern. Wenn jetzt die Bundesregierung sagt, wir gehen bei den Energiesteuern runter auf das europäische Niveau, hätten wir ja einen Effekt, dass sozusagen Energie erstmal günstiger werden würde. Jetzt sagen Sie, der Nachfrageeffekt, das haben Sie vorhin am Anfang gesagt, der dann daraus entsteht, würde zu mehr Nachfrage führen, also würde die Nachfrage nicht so weit einschränken, wie es eigentlich unter vollständigen Marktbedingungen bei diesen Energiebeschaffungskosten sein müsste. Mhm. Und dadurch würde dieser Steuersenkungseffekt möglicherweise wieder durch Preissteigerungen an den Beschaffungsmärkten wegkompensiert werden. Ist das so oder gibt es doch eine Chance, dass wir damit irgendwas erreichen?
Dieser Befund gilt eben insbesondere dann, wenn wir das im europäischen Konzert machen. Und das droht ja derzeit. Wir sehen ja praktisch dasselbe Muster, was wir auch schon 2022 gesehen haben. Reihum beschließen die Regierungen solche Maßnahmen. Italien ist, soweit ich das verfolgen konnte, schon vorgeprescht. In Frankreich wird das diskutiert, in Spanien ebenfalls. So, und wenn das nur Deutschland machen würde, dann wäre der Effekt auf den Weltmarktpreis natürlich nicht so stark, als wenn das die gesamte Europäische Union macht. Und deshalb ist hier unser Appell eben an die EU-Kommission. Der wird leider verpuffen, soweit man das bislang beobachten kann, aber es bleibt trotzdem richtig, genau nicht in diese Falle zu laufen, dass wir jetzt reihum national den Energieverbrauch wieder anschieben, auch indem wir Steuern senken auf den Energieverbrauch, dann kommt genau dieser Effekt auf den Weltmärkten zustande, von dem ich gesprochen habe. Wenn es nur ein kleines Land machen würde, wie sagen wir mal Belgien und alle anderen halten die Füße still, die könnten dann rein rechnerisch natürlich ihre Energieverbraucher da entlasten, müssten dann aber natürlich immer noch die Frage beantworten, wie gehen sie denn dann mit den Steuerausfällen um? Ja, also wir haben ja auch diese Energiesteuern deshalb, weil wir jede Menge Subventionen bezahlen für unsere Energiewende. Die müssen ja von irgendeiner Seite dann auch durch höhere Steuern wieder hereingeholt werden für den Staat. Und das muss man dabei immer mitbedenken. Das, was man jetzt hier vom Staat fordert, heißt, nehmt uns bitte kurzfristig diesen Kostendruck weg. Wir zahlen das dann ein paar Jahre später über höhere Steuern wieder zurück. Das ist die ökonomische Logik, der man nicht ausweichen kann. Und das, was immer im Raum steht, ist die Illusion, als Autofahrer wird man jetzt entlastet und die Rechnung dafür, die kann man irgendwie diffus anderen hier im Wirtschaftsraum dann vor die Füße kippen. Das wird so aber nicht funktionieren. Am Ende des Tages werden dann auch die, die sich jetzt vermeintlich entlastet fühlen, zur Kasse gebeten werden müssen. Es ist also nur ein Aufschub. Und die Botschaft will ich nochmal unterstreichen. Und wir würden damit die notwendigen Signale schwächen, jetzt sparsamer mit diesen Rohstoffen umzugehen. Das müssen wir auf die eine oder andere Weise so oder so. Hm.
Gut, dann ist die Lösung natürlich vielleicht dafür zu sorgen, auch im Konzert der europäischen Nationen. Wir waren ja neulich mal zu Besuch bei der EU-Kommission und auch bei der NATO, europäisch gemeinsam auch diplomatisch darauf hinzuwirken, dass diese Sache irgendwie zu einem Ende kommt, damit die Energieversorgung wieder anlaufen kann. Das Ganze hängt natürlich von Annahmen ab und ist in einer außenpolitisch schwierigen Lage, auch in der derzeitigen Konstellation in Amerika, extrem schwierig, ja, muss man ganz klar sagen. Ich habe mich so ein bisschen mit Geopolitik ja auch in einer Folge beschäftigt. Wir hatten ja Herfried Münkler zu Gast und ich habe mir nochmal sein Statement angehört im ZDF vor ein paar Tagen zum Thema Iran-Konflikt. Und er sagte eben, das Problem dieser Sache ist die Zeit. Ja, wer hat eigentlich wie viel Zeit? Also die Amerikaner stehen jetzt schon auch unter Druck. Ja, es gibt im Inneren sicherlich Kritik an dem Konflikt. Es gibt auch generell starke Proteste gegen Trump, haben wir ja auch gesehen am Wochenende, stehen Wahlen an. Und wir haben auf der anderen Seite eine Eskalation, die, sagen wir mal, zu einem Teil anders gelaufen ist, als man es erwartet hat. Also man hat sich, Mückler sagt auch, die haben sich schon irgendwie verschätzt. Ich weiß nicht, wie gut sie beraten worden sind. Aber dieses Risiko für die Energieversorgung in einem Konflikt am Persischen Golf, das stand schon immer im Raum. muss man sagen. Also wer sich früher auch schon mal irgendwie mit dem Nahen Mittleren Osten beschäftigt hat, der kennt dieses Problem. Und die Frage ist, wie kommt man da jetzt raus? Meine These ist, langfristig ist die Sperrung der Straße von Hormus nicht durchhaltbar. Es gibt zwei Optionen. Die eine ist, entweder man kriegt sie militärisch gesichert und wieder geöffnet, mit allen Konsequenzen, die das dann hat. Oder es gibt eine politische Lösung, die irgendwie dazu führt, dass es wieder funktioniert. Aber der Druck international auf dieses Problemfeld nimmt zu, denn es geht ja hier nicht nur um Amerika und den Iran und vielleicht um unsere Spritpreise, sondern es geht um die Weltwirtschaft bei diesem Thema. Mhm. Die Weltwirtschaft hängt noch an fossilen Energieträgern. Das wird uns hier ganz glashart vorgeführt. Und deswegen auch die Chinesen werden extremen Druck bekommen in den Lieferketten, in ihrer Produktion. Der Westen kann langfristig nicht mit, sagen wir mal, schrumpfenden Volkswirtschaften und Wohlstandsverlust agieren. Das ist langfristig nicht durchhaltbar. Deswegen muss es eine Lösung geben. Ich rechne damit, dass es vielleicht noch ein paar Monate dauert, aber dass es nicht ewig, dass es kein ewiger Konflikt werden wird. Meine persönliche Meinung, muss man sehen, wie es sich entwickelt. Wir haben darauf als Deutsche und wir persönlich natürlich relativ wenig Einfluss. Aber ich denke, die Optionen haben wir in unserem Podcast jetzt sehr gut mal erklärt und beleuchtet. Einen Punkt habe ich vielleicht noch vergessen, den ich noch fragen wollte oder wo mich Ihre Einschätzung noch mal interessieren würde. Sie haben auch noch vorhin über das Kartellamt gesprochen. Ist das Thema Energie oder sagen wir mal auch der Kraftstoffbereich ein funktionierender Markt? Oder ist es ein Markt, der eigentlich nicht funktioniert und die Aufsicht ist nur am Versagen sozusagen? Da gab es ja auch gerade Vorwürfe gegen Leiter des Bundeskartellamtes irgendwie vor ein paar Tagen. Wie schätzen Sie das eigentlich ein? Mal vielleicht als zum Schluss.
Also da bin ich kein Insider. Was wir wissen ist eben, wir haben es hier mit homogenen Gütern zu tun, hohe Markttransparenz, gerade auf der Ebene der Raffinerien, recht hohe Marktkonzentration. Da ist es eben für jeden, der das versucht, hier Missbrauch von Marktpositionen nachzuweisen, eine sehr undankbare Aufgabe, weil unklar ist, was wäre eigentlich das Counterfactual? Also wie sähe es eigentlich bei einer anderen Marktkonfiguration aus? Wir sind jetzt ja auch nicht eine Insel auf der Welt, sondern es wird ja auch Diesel beispielsweise aus der übrigen Welt eingeführt. Also von daher, wir haben ja schon Gutachten des Kartellamtes und die sind eben zu dem Schluss gekommen, schwierig, aber wir können es eben den Mineralölgesellschaften nicht nachweisen, dass sie ihre marktbeherrschende Position missbräuchlich einsetzen. Ich will noch einen Satz dazu sagen, weil wir jetzt in schwieriges Fahrwasser geraten durch Diskussionen, die auch schon 2022 aufgekommen sind. Da hieß es ja gut, also wenn wir als Politik euch nicht nachweisen können, dass ihr eure Marktmacht missbraucht, dann beweist ihr doch bitte, dass ihr sie nicht missbraucht. Und so geht's natürlich nicht. Also Marktprozesse zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass man nicht am grünen Tisch ausrechnen kann, was die richtigen Preise sind. Gerade in einer Situation, wie wir sie gerade haben, wo sehr viel Unsicherheit besteht. Sie haben es ja gerade auch noch mal unterstrichen. Niemand weiß, wie lange der Konflikt noch andauert. Niemand weiß, wann wieder mehr Rohöl zur Verfügung sein wird. Das heißt, in allen Preisen, die wir derzeit haben, ist natürlich immer eine Erwartung darüber enthalten, wie lange diese Verknappungssituation andauert. Und diese Erwartung wird von vielfältigen Marktteilnehmern ganz unterschiedlich beantwortet. Und im Marktpreis gibt es dann so ein gemeinsames Bild, was sich dann dabei herauskristallisiert, womit dann die bisherigen Mengen, die noch verfügbar sind, eben auch tatsächlich eingesetzt werden können. Und Sie sehen schon in diesen naiven Argumenten, die immer kommen, die haben doch aber noch zu alten Preisen eingekauft, dann ist es doch unfair, dass sie jetzt schon die Preise erhöhen, zeigt, wie viel ökonomische Naivität bei einigen, gerade so im politischen Raum, die daraus dann ihre Kampagnen stricken, beinhaltet ist. Die Preise an einem Markt kann man nicht dadurch ermitteln, indem man in den Kostenrückspiegel schaut, sondern immer nur dadurch, dass man nach vorne schaut. Wie lange reichen die jetzigen Vorräte bei den bisherigen Preisen? Und wenn dann klar ist, okay, mit dem, was jetzt noch am Markt verfügbar ist, können wir die bisherige Nachfrage nicht dauerhaft bedienen, dann sollten die Preise eben bereits reagieren, bevor überhaupt eine Mangellage eintritt. Die würde sonst ja eintreten. Das heißt, obwohl wir uns jetzt alle über die höheren Preise ärgern, sie dienen dazu, auch die Nachfrage frühzeitig anzupassen und damit im Zeitprofil die Verfügbarkeit von diesen Rohstoffen zu glätten. Dasselbe wie die Diskussion, sollte man Lebensmittelspekulation zulassen? Ja, natürlich sollte man sie zulassen. Wenn Sie beispielsweise eine schlechte Ernte haben, also normalerweise reicht eine Ernte für 12 Monate, bis Sie dann halt die nächste Ernte haben. Jetzt haben Sie mal schlechte Wetterbedingungen und Sie wissen, okay, die aktuelle Ernte reicht nur noch für 11 Monate. Wenn Sie dann sagen, aber die Preise, die müssen jetzt erstmal 11 Monate so bleiben, wie sie sind, dann würden Sie die gesamte Ernte aufgegessen haben und für den 12. Monat haben sie gar nichts mehr. Wenn die Preise sofort reagieren, wird sofort die Nachfrage gedämpft und die verminderte Ernte reicht dann eben wieder für 12 Monate. Diese Logik steckt hinter Marktprozessen und das Blame Game, was hier zurzeit in der Politik gespielt wird, hat dann eben wenig zu tun mit dem, wie vernünftigerweise Marktprozesse ablaufen.
Na gut, vieles in der Wirtschaft hängt von Erwartungen ab und von Einschätzungen von Zukunftsszenarien. Auch die großen Banken beschäftigen sich damit und machen ihre Reports und haben ja auch volkswirtschaftliche Abteilungen, denken darüber nach und machen dann ihre Strategien. Also weil Wirtschaft immer auch in die Zukunft gerichtet ist, das betrifft ja den Mittelstand genauso. Deswegen investiert der Mittelstand übrigens im Moment auch nicht. Mhm. Hatten Sie vorhin gesagt, weil die Einschätzungen im Mittelstand jetzt gerade nach vorne heraus sehr gedämpft sind. Das sehen wir in unseren Parametern, die wir so erheben in unseren Umfragen. Da ist eben auch ein Teil des Problems zu Hause. Letzte Frage. Wenn ich das nochmal rekapitulieren darf, sagen Sie, über die Marktmechanismen kriegen wir die Nachfrage so geregelt, dass keine Versorgungsengpässe entstehen, dass wir also im Prinzip weiter Auto fahren können, aber ein bisschen mehr überlegen müssen, wo fahren wir dann hin und wann. Dosiertes Eingreifen, um bestimmte Einkommensklassen zu entlasten, ist richtig. Eine umfassende Wirtschaftskrise droht uns aufgrund der Situation aktuell nicht. Kann man das so sagen?
So kann man es in groben Zügen zusammenfassen, ja.
Prima, sehr gut. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das tolle Gespräch.
Sehr gerne.
Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wünsche Ihnen eine super Restwoche und tolle Ostern und freue mich darauf, wenn wir uns das nächste Mal irgendwo treffen in Kiel. Wir haben ja doch die ein oder andere Veranstaltung, wo wir mal gemeinsam eingeladen sind. Würde mich sehr freuen. Machen Sie es gut und vielleicht bis zum nächsten Mal, ne?
Ja, vielen Dank. Das wünsche ich Ihnen auch und freue mich dann auf das nächste Gespräch.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war die 12. Folge von Moin Wirtschaft zum Thema Energiepreise. Unsere Studien und weiterführende Links finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und bewerten. Bei Themenwünschen schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an redaktion@ihkw.de. Stichwort Moin Wirtschaft. Bis zum nächsten Mal.
Moin Wirtschaft ist ein Podcast der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg. Produziert von Pool Artists. Moderation Andreas Kirschenmann. Redaktion und Projektmanagement IHKLW Sandra Bengsch. Executive Producers Maria Lorenz Buckelberg und Frieda Morische. Projektmanagement Pool Artists Paula Georgi und Felix Böhme. Redaktion und Produktion Pool Artists Charlotte Steinbach. Gästemanagement Anna Faldig. Sprecherin Gesine Kühne.